Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
2,2 Grad Celsius beträgt der klimawandelbedingte Temperaturanstieg in Europa. Das ist mehr als im globalen Mittel und wir merken es. Die an sich schon extreme 5B-Wetterlage war noch extremer als sonst und hat nördlich der Alpen weite Landstriche unter Wasser gesetzt, auch weil Deiche und Dämme den Wassermassen nicht mehr standhalten konnten. Unisono hört man, auf das, was kommt, müssen wir uns besser einstellen. Aber wo genau setzt man da die neue Latte? Ich habe vor der Sendung mit Reto Knutti von der ETH Zürich gesprochen. Er arbeitet unter anderem an kleinräumigen Prognosen von Extremniederschlägen. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, was diese neuen Modelle leisten können.
Es ist nicht möglich, eine exakte Voraussage zu machen, wann das nächste Unwetter kommt oder auch was in 2030 oder 2040 kommt. Aber wir können aufgrund von Beobachtungen und aufgrund von Modellen abschätzen, wie sich diese Häufigkeiten von diesen Ereignissen langfristig entwickeln werden.
Und diese Zukunft, die schaut nicht allzu gut aus, nehme ich an?
Die Veränderungen in den stärksten Regenfällen sind offensichtlich aus allen Quellen, die wir haben. Das heißt, obwohl in vielen Gebieten sogar die Sommer zum Beispiel trockener werden, nehmen die stärksten Niederschläge zu, also der nässeste Tag oder die nässeste Stunde nimmt zu, die physikalischen Prinzipien davon sind gut verstanden.
Es gibt ja auch eine alte Formel, mit jedem Grad Klimaerwärmung steigt die Regenmenge in solchen Starkniederschlägen um 7%. Das klingt jetzt doch eigentlich vergleichsweise harmlos. Wie passt das denn zu den Bildern, die wir gerade sehen?
Ja, es sind in der Tat die Formel von den Herren Clausius und Clapeyron ist über 100 Jahre alt. Es ist die Tatsache, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen und transportieren kann. Es ist nicht, dass die Gesamtmenge sich um 15% ändert des gesamten Niederschlages, sondern es ist das Spitzenereignis, also ein schon extremes Ereignis, das dann stärker wird. Also man nimmt die gleiche Wetterlage, das gleiche Gewitter und dann haut man da noch 15-20% drauf, weil wir schon 2 oder mehr Grad Erwärmung haben. Und das sind dann eben manchmal die 15%, die entscheiden können, ob der Damm noch hält oder nicht mehr oder ob es den Keller füllt oder nicht.
Das heißt, das Extreme wird noch extremer und kommt on top noch obendrauf.
Das ist richtig. Also die extremsten Niederschläge werden noch extremer in der Stärke und in der Häufigkeit. Und auch die Schwankungsbandbreite nimmt zu. Also die Schwankungen von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr nimmt ebenfalls zu. Und das ist natürlich für alle lokalen Auswirkungen eine große Herausforderung.
Vor allem deswegen, weil es eben um Schwellen geht. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher machen? Was meinen Sie damit, dass dieses Extreme, das noch on top obendrauf kommt, dass das eben diesen großen Unterschied macht in dem, wie wir mit dem Wandel umgehen können?
Unsere heutige Infrastruktur ist oft gebaut aufgrund von historischer Erfahrung. Also man hat Messwerte über 100 Jahre oder 50 Jahre in der Vergangenheit und man macht dann die Rückhaltebecken, den Hochwasserschutz oder die Dämme so hoch, dass man es etwa hält für die Ereignisse, die man in der Vergangenheit beobachtet hat. Und wenn man da jetzt eben 20% drauf gibt, dann kann es gerade sein, dass es reicht, damit es überläuft. Das heißt, die Auswirkungen sind dann oft nicht linear, also schwellenartig. Es passiert lange nichts, bis eben der Schwellenwert erreicht wird. Und dann, wenn es darüber geht, dann ist dann unter Umständen ein ganzes Dorf oder ein ganzer Bahnhof überschwemmt. Und dann wird es sehr schnell sehr teuer. Also wenn man die Auswirkungen in Form von Kosten anschaut, ist es oft so, dass die meisten kleinen Ereignisse kosten fast nichts. Und dann sind es 2-3 pro Jahr oder pro Jahrzehnt, die Kosten dominieren.
Lassen Sie uns nochmal über die Prognosen reden, die Sie jetzt gerade entwickeln und modellieren. Die Empfehlung ist ja, Rückzugsräume zu schaffen für das ganze Wasser, das da jetzt runterkommt. Aber wird das, was machbar ist, was prinzipiell machbar ist, denn schnell genug kommen? Und vor allem, wird das denn in Zukunft wirklich reichen?
Mit allen Maßnahmen werden wir sicher nicht alle Ereignisse vollständig in den Griff bekommen können. Es ist immer die Möglichkeit, dass ein Ereignis kommt, das noch größer ist als die vergangenen. Aber wir können sicher einige davon in den Griff bekommen. Man hat früher in vielen Gebieten von Europa hat man die Flüsse begradigt und hat sie verbaut, damit man möglichst das Wasser schnell wegbringt. Und man hat gemerkt, dass das eigentlich gar nicht geht, dass man in vielen Fällen jetzt in eine andere Richtung geht, dass man dem Fluss wieder Raum lässt, also dass man Flächen schafft, wo das Wasser sich ausbreiten und sich verteilen kann. Und diese Maßnahmen, die sind oft sinnvoll, sie können nicht alles verhindern, aber sie können oft einen großen Schaden begrenzen.
Wie durchdacht ist denn das, was im Moment passiert an Hochwasserschutz, also an Retentionsflächen und Ähnlichem? Ist es denn so, dass die Klimaforschung zuliefert, also Prognosen zuliefert und sagt, an der Stelle könnt ihr mit dem Geld am meisten erreichen?
Im Moment ist das noch nicht so systematisch, wie es sein könnte. Das wird eigentlich in langfristig angestrebt unter dem Thema Klimadienstleistungen, also dass man versucht, auf kleinen Skalen zu sagen, was passiert dort, wie groß sind die Risiken im Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Im Moment ist es so, dass es oft noch ad hoc investiert wird. Aber wenn man schon nur versucht, die heutige Infrastruktur zu analysieren und schaut, wo wird es am frühesten einen Damm eben brechen, wo ist die größte Gefährdungslage heute schon, und dann nimmt man da eben 20% drauf, dann sieht man relativ schnell, wo das ein großes Potenzial hat, wenn man langfristig denkt. Aber wir müssen eben wirklich langfristig denken und nicht zurückschauen, sondern in die Zukunft denken.
Kann man sagen, dass die Disziplinen, die dafür nötig sind, gerade erst entwickelt werden? Also auf der einen Seite ihre Modellierungen. Es ist noch gar nicht so lange möglich, so kleinräumig solche extremen Ereignisse zu modellieren. Und auf der anderen Seite dann eben diese ganze Kette durchzudeklinieren, um an der richtigen Stelle das Geld einzusetzen. Kann man das so sagen?
Die heutigen Modelle laufen oft bei den Klimamodellen im Bereich von einer Auflösung, also Gitterweite von 10 Kilometern. Das ist ungenügend für gewisse kleinskalige Ereignisse wie Gewitter zum Beispiel aufzulösen. Mit besseren Modellen von 1-2 Kilometer Auflösung, wie sich die Wetterprognose verwendet, kann man da weiter. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Man muss dann wirklich dafür sorgen, dass diese Informationen an die entscheidenden Stellen kommen. Da kommt die Hydrologie ins Spiel, dann kommen die Wasserbauingenieure ins Spiel, dann kommen vor allem auch politische Entscheidungsprozesse ins Spiel. Das heißt, die Gemeinde oder das Bundesland muss dann die Finanzierung sicherstellen und so weiter. Das dauert relativ lange und wir lernen eben oft aus der Vergangenheit mehr als aus den Zahlen der Zukunft. Das heißt, diese Ereignisse, so schlimm sie sind, sind manchmal dann auch ein Warnschuss vor den Bug, dass die Leute sagen, okay, jetzt müssen wir etwas tun. Das Potenzial wäre durchaus da, dass man das besser machen könnte.
Sagt Professor Reto Knutti von der ETH Zürich. Die größten Schäden entstehen an der Spitze der extremen Wetterereignisse. Es ist schon viel gewonnen, wenn wir diese Spitzen mit Ausgleichsflächen zum Beispiel abfangen.